an der Feldscheune. Da stand dran gesprüht, erst geht der Mensch, dann kommt der Wolf. Und das hat mich sehr lange beschäftigt, weil da steckt für mich ganz viel drin. Von Frust, von Irritationen, von wirtschaftlichen Niedergang. Das heißt, da in der Lausitz waren Arbeitsplätze in Gefahr, viel Abwanderung nach der Wende und die Menschen haben sich verlassen gefühlt. Um uns kümmert sich keiner und jetzt sollen wir auch noch den Wolf aushalten und dulden. Und das ist, glaube ich, eine der Quellen.
Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein WWF True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu Silent Victims – Tiere reden nicht. Ich bin Maximilian Pollux und im Auftrag des WWF Deutschland begebe ich mich in diesem Podcast in die Welt der Wildtierverbrechen. Alle Verbrechen, die wir hier besprechen, zeugen von menschlichen Abgründen. Der heutige Fall wirft bei mir allerdings die Frage auf, zu was sind Menschen, die so etwas tun, noch in der Lage? Seit der Jahrtausendwende ist der Wolf zurück in Deutschland. Über 100 Jahre galt er hier als ausgestorben. In Deutschland wurde der letzte Wolf 1904 erschossen. In Polen hingegen wurde der Wolf nie ganz ausgerottet. Über die Ländergrenzen hinweg, aus dem Osten kommend, hatte sich nun wieder neue Reviere gesucht. Doch mit seiner Rückkehr entbrannte auch ein Streit um den Wolf. Einigen NutztierhalterInnen und JägerInnen ist er ein Dorn im Auge. Der Bestand sei deutlich zu groß, sie fordern, dass der Wolf bejagt werden darf. Dieser steht jedoch seit der Wiedervereinigung 1990 nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz in ganz Deutschland. Das legte den Grundstein für seine Wiederausbreitung. Das Monitoringjahr 2022-23 zeigt, die meisten Wölfe leben in den Bundesländern Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. In Niedersachsen sind 39 Wolfsrudel und 14 Wolfspaare sowie ein territoriales Einzeltier bekannt. Karten des niedersächsischen Umweltministeriums bestätigen. Die meisten Rudel leben zwischen Hamburg und Hannover. Doch Straßen, Siedlungen und die intensive Nutzung der Natur haben die Landschaft stark verändert. Die Lebensräume von Mensch und Tier überschneiden sich unvermeidlich. Eine längliche Neonröhre wirft ihr schwaches gelbes Licht auf ein Schild, das in einem Vorgarten umsäumt von lichten Buchsbäumen steht. Dahinter ein rotes Backsteingebäude, dessen Fenster dunkel in der Nacht liegen. Das Haus steht einsam an einer ländlichen Straße am Ortseingang der Gemeinde Leiferde, Landkreis Gifhorn in Niedersachsen. Das Schild vor dem Eingang verkündet: NABU Artenschutzzentrum Leiferde. Seit über 40 Jahren führt der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, hier eine Art Krankenhaus für verletzte Wildtiere. Hauptziel ist es, hilfsbedürftige einheimische Wildtiere zu pflegen und so schnell wie möglich geheilt in ihre natürlichen Lebensräume zu entlassen. Neben Vögeln kümmert sich der NABU in Leiferde auch um exotische Wildtiere wie Schildkröten und Schlangen, die wegen Verstoßes gegen die Artenschutz- oder Tierschutzgesetzgebung behördlich beschlagnahmt wurden. BesucherInnen können viele der Pflegetiere in den zum Teil begehbaren Außenvolieren, Gehegen und Terrarien beobachten. Mit Hilfe einer Kamera besteht sogar die Möglichkeit, einen näheren Blick in das auf dem Schornstein befindliche Storchennest zu werfen. Es ist die Nacht von Donnerstag auf Karfreitag 2023. Wer bei Tag hier vorbeikommt, kann eine große, an der Hauswand angebrachte Abbildung eines Storches sehen. Jetzt liegt das Artenschutzzentrum jedoch verlassen da. Nur hin und wieder fährt auf der angrenzenden Hauptstraße ein Auto vorbei. Langsam nähert sich jetzt eine Person der Vorderseite des Artenschutzzentrums. Sie trägt einen großen Gegenstand bei sich. Vor dem Eingang bleibt die Person stehen, bückt sich und geht dann mit raschen Schritten davon. Am Morgen des Karfreitags macht sich ein Ehepaar auf zu seinem Osterspaziergang. Es ist noch frisch an diesem 7. April. Ihr Weg führt sie vorbei an dem Schild, das nun deutlich im Tageslicht zu lesen ist. Das Neonlicht ist längst erloschen. Als sie am Eingang des Artenschutzzentrums vorbeilaufen, findet ihr Spaziergang jedoch ein jähes Ende. Vor dem Haupteingang liegt ein abgetrennter Wolfskopf. Sein Maul ist weit aufgesperrt und wird von einem Stück Holz offen gehalten. Es scheint, als würde die Zunge fehlen. Die Augen des Tieres starren ins Leere. Dann freue ich mich jetzt auf Kenny Kenner. Der Mann ist Wolfsberater aus Niedersachsen und betreibt ein Biohotel im Wendland und hat viele Jahrzehnte lang Erfahrung mit dem Wolf. Hallo Kenny.
Hallo.
Was machst du denn, ein Wolfsberater?
Ja, Wolfsberater wurden von der Niedersachsen mal installiert im Rahmen des Wolfsmanagements. Also das Wolfsmanagement wurde eingerichtet, um mit der Tierart Wolf umgehen zu können. Es war ja für alle neu. Wir hatten wenig Erfahrung am Anfang. Die Wölfe kamen einfach zurück, haben sich das ausgesucht, waren dann da und dann musste man sich überlegen, ja, wie geht man damit jetzt um, auch in der Öffentlichkeit. Und es war von Anfang an klar, dass es auch Probleme geben könnte mit der Rückkehr der Wölfe. Und Niedersachsen hat sich überlegt, wie es das Management dann aufbaut. Und Teil des Managements sind wir WolfsberaterInnen. Wir waren am Anfang mal 30, ganz zu Anfang, da gehörte ich auch dazu, weil ich schon in der Lausitz ausgebildet war. Ich war quasi ausgebildeter Wolfsbetreuer für Sachsen, zu Niedersachsen noch gar kein Programm hatte. Und als dann die ersten Wolfsberaterinnen gesucht wurden, war ich natürlich gleich mit dabei, also mit einer der dienstältesten Wolfsberater in Niedersachsen auch. Es sind nicht mehr alle 30 dabei, die am Anfang dabei waren und im Moment sind wir so um die 100. Das heißt, 100 Menschen sind ehrenamtlich in Sachen Wolf unterwegs für das Umweltministerium Niedersachsen.
Allein in Niedersachsen?
Nur in Niedersachsen, ja. Ich kann das auch nur das System Niedersachsen beschreiben. Jedes Bundesland macht es ein bisschen anders. Es gibt Wolfsberater, Wolfsbetreuer, Wolfsbeauftragte. Also wenn ihr da mal reinguckt, ne, Brandenburg macht es anders als Sachsen und Niedersachsen und Hessen und NRW. Jedes Land geht eigentlich einen eigenen Weg, guckt ein bisschen zu den Erfahrungen der anderen, aber eigentlich ist alles ein bisschen unterschiedlich. Und Niedersachsen hat sich für das Ehrenamt entschieden. Das ist in anderen Bundesländern zum Teil anders. Da gibt es auch hauptamtliche Wolfsbeauftragte, die Ehrenamtliche dann führen. Das haben wir nicht. Das heißt, wir sind alle ehrenamtlich tätig und machen also das in unserer Freizeit, das, was da möglich ist. Und zu unseren Aufgaben gehört die Öffentlichkeitsarbeit, was ich sehr viel mache. Das machen leider nicht so viele WolfsberaterInnen in Niedersachsen. Öffentliche Arbeit bei mir heißt, ich mache Wolfstouren mit Gästen aus unserem Hotel, mit Leuten aus der Region, mit Leuten, die mich einfach so buchen, weil sie über den Wolf was erfahren möchten. Da gehören auch Jäger dazu. Also es gibt auch Jäger, die keine sozusagen negative Einstellung zum Wolf haben, sondern auch was wissen wollen und positiv eingestellt sind. Die Öffentlichkeitsarbeit ist für mich ein großer Teil, weil ich komme aus der Publizistik, ich habe das studiert und gelernt und von daher fällt es mir auch nicht schwer, sozusagen Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
Jetzt hab's mir natürlich im Vorfeld angeguckt und du schreibst, dass du schon immer von Wölfen fasziniert warst.
Naja, so ganz stimmt das nicht. Ich war in meiner Kindheit und Jugend von Wölfen fasziniert, weil ich hier an der Grenze zur DDR aufgewachsen bin.
Okay.
Die Grenze war ja am Anfang ziemlich löchrig, sage ich mal. Da konnten Wildtiere durch, auch manchmal Menschen fliehen. Und bis 1970, 72, als sie dann ganz dicht wurde, gab es ab und zu auch mal Wölfe, die aus Ostpolen über die DDR hier in den Westen gekommen sind. Und dann gab es uns sozusagen Wolfsalarm, so hieß das damals. Und zwei, dreimal habe ich es mitbekommen. Und die wurden dann natürlich sofort geschossen, weil der Wolf hatte keinen Schutzstatus.
Aber ganz quasi kurz, da muss ich einhängen. Wie wurde dann der Wolfsalarm ausgerufen? Oder?
Und das war sozusagen, im Dorf wusste man dann über die Jägerschaft oder über Bekannte, es ist wieder ein Wolf in der Region. War große Aufregung, also es war schon Thema. Stand auch in der Lokalzeitung dann. Und diese Wölfe haben es aber nicht lange überlebt, weil sie wurden irgendwann auch im Westen geschossen. In der DDR mussten sie ja geschossen werden auch. Bis 1989 war der Wolf da zu eliminieren, wenn er aufgetaucht ist. Und da habe ich mich schon immer gedacht, Mensch, was soll denn das? Ne? Ein Tier kommt von so weit, wandert hier ein und man knallt das gleich ab. Das fand ich unmöglich so. Auch als Tierart, die eine Spannung auslöst, weil sie auch unbekannt für uns war. Wir haben alle ein Wissen zum Thema Wolf, aber das sind Märchen, Mythen, Geschichten. Aber das Wildtier Wolf, auch heute noch, ist ziemlich unbekannt. Und das ist auch mein Antrieb für meine Öffentlichkeitsarbeit oder weil ich mehr mache, als ich machen müsste als Wolfsberater. Ich möchte, dass das Wildtier Wolf bekannter wird und dass Menschen einfach wissen, was hier mit uns lebt. Wer nebenan sozusagen im Wald oder im Feld und Flur lebt und weg von den Mythen und Märchen. Weil dieses Grundwissen haben wir ja alle und das beeinflusst auch viele Diskussionen oder auch Forderungen. Lässt es sehr schnell emotional werden. Kennt ihr ja wahrscheinlich, oder kennst du auch. Das Thema Wolf lässt fast niemanden kalt, positiv oder negativ. Es gibt da kaum neutrale Meinungen. Und ich versuche als Wolfsberater da sachlich und fachlich zu argumentieren, neutral zu bleiben. Aber das gelingt nicht immer. Manchmal ist man auch angefasst und muss aber dann in der Öffentlichkeit darauf achten, dass man das zurückstellt und bei den Fakten bleibt. Weil darum geht es. Wir müssen Fakten dazu haben. Wir müssen Wissen generieren, das verbreiten. Weil sonst wird es mit der Koexistenz zwischen Mensch und Wolf schwer. Und das ist so mein Ziel. Koexistenz, der Wolf darf leben. Wir leben mit dem Wolf. Wir müssen gucken, an welchen Stellen wir da vielleicht regulieren müssen, weil etwas schiefläuft, weil ein Wolf anfängt, auffällig zu werden. Aber im Grunde genommen leben die ihr Leben und wir können uns freuen, dass er wieder da ist.
Weil gerade das wäre ja, also wenn du sagst, du kommst vom Publizieren und du weißt, wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit ist, dann ist natürlich die eine negative Nachricht, die wird uns viele, viele Jahre lang nachgetragen und hat super viel Einfluss auf das öffentliche Bild. Das ist also Teil deines Alltags als Wolfsberater. Wie sieht denn der Arbeitsalltag noch aus?
Ein großer Teil ist das Monitoring. Und beim Monitoring geht es darum, nachzuweisen, ob Wölfe da sind. Wenn Wölfe da sind, ob sie bleiben, wie der Zustand im Rudel ist, welche Elterntiere da sind, woher sie kommen. Ob Welpen da sind, ob es Reproduktion gegeben hat, das ist ein wichtiger Punkt. Dann machen wir die Untersuchung von Nahbegegnungen. Das heißt, wenn es Nahbegegnungen gibt zwischen Mensch und Wolf und sie dem Wolfsbüro gemeldet oder mir gemeldet werden, dann untersuchen wir die Fälle, ob das so gewesen sein kann, wie es geschildert wurde, ob es da Auffälligkeiten gibt, ob man vielleicht eingreifen muss. Und das andere ist dann das Todfundmonitoring, oder kommen wir auch zum Fall. Das heißt, wir machen das Todfundmonitoring. Wenn ein toter Wolf gemeldet wird, werden wir informiert, fahren raus und sozusagen sind vor Ort dann tätig und dokumentieren den Fall.
Zu diesen Lebendmeldungen, mir hat ein Freund, der kommt aus Görlitz, aber der hat mir erzählt, dass er öfter mal beim gassigehenden Wolf trifft, hat aber noch nie, also bin ich mir ziemlich sicher, hat es noch nie irgendwo gemeldet. Wäre das jetzt was wir vielleicht den Zuhörenden mitgeben können, dass solche Begegnungen gemeldet werden sollen oder nur wenn was Auffälliges war? Oder?
Um einzuschätzen, wie stark die Präsenz der Wölfe ist, und ob Wölfe sozusagen in der Region sind, ist es wichtig zu melden. Dazu gehört, weil man kann ja nur das schützen und Wölfe sind ja streng geschützt, was man kennt. Es gibt oft auch den Aufruf, nichts sagen, geheim halten, damit den Wölfen nichts passiert. Das ist alles sozusagen nicht zielführend, weil es ist sowieso intern bekannt, ob da Wölfe sind oder nicht. Und auch wenn man Wölfe schützen will vor Übergriffen, die Übergriffe machen, wissen auch, dass der Wolf da ist. Das heißt, es ist besser zu wissen, was da los ist, dann weiß man auch, was fehlt. Sozusagen durchs Monitoring stellen wir dann ja fest, welche Wölfe da sind. Von daher appelliere ich immer daran, jeden Fall zu melden, weil wir dann auch ein Bild bekommen. Vor allem auch bei den Nahbegegnungen ist es ja so, wir kriegen ja ein besseres Bild, wenn mehrere Personen berichten, mich hat ein Wolf begleitet oder ich bin auf einen Wolf getroffen, der an der Stelle. Und dann gucken wir auch genauer hin, wenn es mehrfach passiert. Wenn einmal ein Wolf jemand begleitet oder jemand nachläuft, ist es nicht so, sag ich mal, weltbewegend, weil das ist vielleicht ein Welpe oder ein Jährling, der neugierig ist und das dann wieder lässt. Aber wenn das häufiger kommt, gibt's ja einen Grund. Und dann ein Wolf macht das nicht ohne Grund. Und dann müssen wir hingucken, was ist der Grund? Gibt's eine Futterquelle, die der Wolf wieder aufsucht? Hat er Erfahrungen mit Menschen und Hunden gemacht, weil er vielleicht angefüttert wurde? Also, ne? Dann deswegen melden ist wichtig, gerade wenn es regelmäßig ist, wollen wir das wissen, um dann auch eventuell da handeln zu können.
Jetzt hast du eigentlich gleich das nächste, also weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man jetzt Gassi ist und man trifft diesen Wolf, man sieht ihn vielleicht einmal und zweimal, ich kann mir gut vorstellen, gerade bei dem Freund, von dem ich gerade geschildert habe, dass der dann vielleicht auch mal eine Handvoll Leckerlis hinwirft und weitergeht. Und das wäre ja dann gerade das, was du gesagt hast, das Anfüttern. Das ist ja, davon redest du wahrscheinlich ab, oder wie ist da die...
Naja, das ist der Albtraum im Management, dass wir angefütterte Wölfe haben, weil angefütterte Wölfe verlieren die Distanz zum Menschen und sie haben eine Distanz zu uns, weil wir sind der einzige Feind, der rumläuft. Ansonsten haben sie momentan hier bei uns keine Feinde. Sie wollen nichts von uns, wir sind keine Beute für die Wölfe. Das heißt, eigentlich halten sie normalerweise Abstand zum Menschen. Das heißt, es gibt viele Wolfsbegegnungen zwischen Mensch und Wolf, die wir gar nicht wahrnehmen, weil die Wölfe uns wahrnehmen und ausweichen. Das ist das Natürliche, das machen sie einfach. Und wenn man aber anfängt anzufüttern, die Distanz überwindet, Wölfe anlockt. Das passiert aber eigentlich nur mit Welpen. Das kann man nicht mit älteren Wölfen machen, die sind viel zu misstrauisch, die machen das nicht. Aber wenn Welpen gerade angefüttert werden und dann in die Pubertät kommen und älter werden und sich daran erinnern und dann Menschennähe suchen oder Hundenähe suchen, weil sie mal mit Hunden gespielt haben, dann kann es kritisch werden. Es muss nicht kritisch werden, aber es kann kritisch werden. Und von daher, sozusagen angefutterter Wolf ist sozusagen ein No-Go und das rote Signal im Management auch, weil dann weiß man gar nicht, wohin die Reise geht. Niederlande hat gerade ein großes Problem. In einem Gebiet mit einem hohen Besucherdruck gibt es Wölfe, die sehr nah an den Menschen sind, wo auch zwei Kinder umgerempelt wurden. vom Wolf. Das sind so Sachen, die möchte man nicht haben, weil der Wolf so sein Leben da leben, wo er uns sozusagen nicht immer begegnet, und das ist durch Anfütterung natürlich, wird das gebrochen. Deswegen, ne? Das kann aus Dummheit passieren, das kann passieren, weil jemand tolle Bilder machen möchte, Fotos oder Videos von einem Wolf und versucht, das über Anlocken zu machen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und das ist wirklich ein totales No-Go.
Es ist super wichtig, dass wir darüber geredet haben, weil ich glaube auch, es muss gar nicht einen bösen Hintergrund haben, sogar nicht mal sowas wie ein Bild, sondern es kann auch einfach sein, hey, meinem Hund schmeckt's, vielleicht schmeckt's dir auch, hier hast du was, brauchst du heute dich nicht mehr so anstrengen. Ja.
Es ist ganz witzig, wenn man Videos sieht, die Menschen gemacht haben, die Wölfe begegnen, die fangen an zu pfeifen und zu locken. Es ist wie zu einem Hund. Das ist wirklich ganz oft, und denkt man, bitte, das ist kein Hund, aber das scheint ein natürlicher Impuls zu sein, weil Wölfe und Hunde sind ja eine Art. Das sind eigentlich zwei Arten. Sie haben ja den Hund aus dem Wolf heraus entwickelt. Und es ist sofort so ein Reflex, dass man denkt, oh, den, ne? Es wird gepfiffen, gelockt.
Ich will mich da aber auch gar nicht rausnehmen, so gerade diese vermeintliche Nähe oder vermeintliche Ähnlichkeit zu dem Hund, den ich liebe. Ich bin aufgewachsen mit Hunden, hatte immer welche. Und bei der Vorbereitung für die ganzen Fälle, die wir hier behandeln, war mein erster Gedanke auch, also das sind die Fälle, die mir am nächsten sind, weil ich kann mir, natürlich ist die Größe anders, aber ein Wolfskopf zum Beispiel ist einfach sehr nah an dem Schäferhundkopf vom Gefühl, den ich eben gestreichelt habe immer, und dadurch wird es für mich gleich noch emotionaler. Ich habe natürlich gemerkt, dass es dann bei allen Fällen, wenn man sich damit beschäftigt, bei allen Fällen schlimm ist, aber auf den ersten Blick war der Wolf mir am nächsten. Jetzt lass uns mal zum Fall kommen. Wir haben diesen schrecklichen Fund. Bist du jetzt der, den man dann anruft oder wie? Oder also wie läuft es?
Ja, wäre der Fund bei uns im Landkreis passiert, hätte die Polizei mich informiert oder einen meiner Kollegen und Kolleginnen. Wir sind ja landkreisweit aufgestellt. Das heißt, pro Landkreis gibt es VoiceberaterInnen. Wir sind hier im Lüchow-Dannenberg, sind wir vier, glaube ich, im Moment. Wir waren mal fünf. Und einer, der erreichbar ist, fährt dann raus oder auch zu zweit. Inzwischen haben wir uns angewöhnt, bei den meisten Fällen es zu zweit zu machen, weil es sich besser arbeiten lässt und weil auch der eine den anderen abschirmen kann. Weil gerade bei solchen spektakulären Fällen, früher waren es die Risse, die man nicht mehr begutachten, das machen jetzt andere. Aber dass wir immer sozusagen, einer macht die Arbeit, ist konzentriert und ist nicht abgelenkt durch andere Leute, die dazukommen und Fragen stellen. Und auch Handreichungen sind besser, wenn man zu zweit ist. Und von daher kommt dann der Anruf, wir haben ja einen toten Wolf, dann fahren wir raus und machen das Protokollarische, das heißt, wir nehmen ein Protokoll auf zu dem Todfund, das nennt sich Todfundprotokoll, und dazu gehört alles Mögliche, also Fotos sind das Wichtigste, Fotos zu machen, dann das Tier zu vermessen und sozusagen Proben zu nehmen, wir nehmen Genetikproben von dem Tier, damit man feststellen kann, woher es kommt und wer es ist. Und dieses Todfundmonitoring machen wir quasi im Auftrag des Wolfsbüros, des Umweltministeriums. Und es gehört aber auch dazu, dass wir diesen Kadaver sicherstellen, weil die Wölfe sind in Niedersachsen zwar im Jagdrecht mit ganzjähriger Schonzeit, und das Aneignungsrecht, das die Jagdausübenden normalerweise bei den bejagbaren Arten haben, haben sie beim Wolf nicht, weil der Wolf ist streng geschützt immer noch als vom Artenschutz her. Das heißt, das Aneignungsrecht liegt bei der Unternaturschutzbehörde des Landkreises, und wir WolfsberaterInnen machen das dann im Auftrag der UNB, stellen wir den Wolf sicher, damit er nicht verschwindet oder irgendwie manipuliert wird. Und das ist sozusagen ein wichtiger Moment. Wir haben auch dann einen Leichensack dabei, wo der Wolf dann reinkommt und der auch dann verschlossen wird, bis er sozusagen wieder aufgemacht wird im IZW in Berlin zur Untersuchung.
Und der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass man, nimmt man die Trophäe weg sozusagen, dann hat man einen Grund weniger, ihn zu bejagen. Okay.
Genau, es soll nicht einreißen, dass Trophäen dann genommen werden, weil man einen toten Wolf sich aneignen kann, sondern er dient maximal der Wissenschaft. Das kann sein, dass auch mal ein Präparat angefordert werden kann für Schulungszwecke, aber das ist sehr streng, dass man da nicht anfängt, mit den Teilenden vielleicht zu handeln oder irgendwie solche Sachen zu machen. Das heißt, es ist eine streng geschützte Tierart. Sie wird auch noch lange streng geschützt bleiben, bin ich mir sicher, obwohl es da Bestrebungen gibt, das zu ändern. Das ist aber nicht so einfach. Das heißt, wir sind dann tätig im Auftrage der UNB, der Unternaturschutzbehörde.
Und Was wurde jetzt in dem vorliegenden Fall festgestellt? Also du hast jetzt da nicht vor Ort.
Ich bin mir sicher, dass ein Wurstberater, eine Wurstberaterin vor Ort war. Ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber es ist ziemlich normal, dass wir dazugezogen werden.
Und weißt du, was da festgestellt wurde?
Und dieser Fund ist natürlich für alle ziemlich schockierend gewesen, auch für die Öffentlichkeit, wenn man so folgt, was das war für alle unvorstellbar bisher. Man kennt solche Fälle ja aus Spanien und Italien. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal mitgekriegt hast. Da werden Wölfe getötet und öffentlich zur Schau gestellt. Die werden dann an der Autobahnbrücke aufgehängt oder an der Bushaltestelle oder der Kopf wird vors Bürgermeisterbüro gelegt. Das sind auch dann Reaktionen von Menschen, die den Wolf nicht wollen oder die Übergriff hatten. Also auch da ist der Wolf ja genauso geschützt wie bei uns, aber auch da gibt es Übergriffe. Und ich habe mal gedacht, bei uns ist das nicht möglich, also wenn man das öffentlich macht. Und es gab bei uns vorher schon Fälle, wo auch Wölfe offen abgelegt wurden mit dem Hintergrund hier, könnt ihr mal sehen, wir können das. Wir machen anderes Management, als ihr euch das so denkt. Aber die wurden dann neben die Straße gelegt oder solche Sachen. Aber nicht Kopf abschneiden, Maul aufsperren, ihn dann sozusagen auch noch vor ein NABU-Zentrum zu legen. Das ist schon sehr demonstrativ und auch mit Absicht schockierend gewählt und zeigt auch einen hohen Grad an krimineller Energie, die dahinter steckt. Weil ein Wolf, weil die Gelegenheit da ist, mal zu schießen, illegal, und dann ihn zu verstecken, zu verscharren, das ist ja sozusagen das, was sehr oft vorkommt. Das ist alltäglich von dem, was draußen passiert. Aber diese Geschichte noch mit der Demonstration, das ist schon eine besondere Note gewesen.
Für mich als jemand, der sich ja normalerweise jetzt mit True Crime am Menschen beschäftigt, also ich würde da, also korrigier mich, wenn es überhaupt nicht passt oder wenn es irgendwie unangebracht ist, aber für mich ist das so eine Eskalationsspirale schon, der wer auch immer das getan hat, das ist nicht das erste Mal, dass derjenige oder diejenige mit Blut zu tun hat. Davon gehe ich aus. Und es ist auch dieses Zeigen, dass man die Zeugen, die den Kadaver finden, möglichst traumatisiert damit. Und das ist für mich sehr, sehr bedenklich.
Man wollte möglichst schockieren. Es ist eine Demonstration von dem, was man machen kann. Also wenn ihr uns sozusagen da nicht irgendwelche Rechte gebt, dann nehmen wir uns das, nehmen das Recht selbst in die Hand, was ja auch oft gefordert wird. Wenn der Wolf nicht bejagt werden kann, dann kommt es zu illegalen Tötungen. Was Blödsinn ist, auch wenn der Wolf mal bejagt wird, wird es weiter illegale Tötungen geben. Also das hört nicht auf. Das zeigen alle Erfahrungen in Europa und weltweit. Lässt man die Bejagung der Wölfe, Tiger, Leoparden zu, werden sie trotzdem illegal getötet. Sogar noch leichter, und es steigt sogar noch, weil der Wert des Tieres sinkt in der Ansicht. Mhm. Ein geschütztes Tier.
Die Hemmschwelle sinkt, ja.
Die Hemmschwelle ist da, das Tier ist sozusagen geschützt, und wenn es nicht mehr geschützt ist, ja, dann ist es halt ein Vergehen. Jetzt ist es eine Straftat. Und Straftat ist ja etwas, wo die meisten Menschen zum Glück in unserer Gesellschaft sich dran halten, keine Verbrechen begehen. Und das ist wirklich noch eine Hemmschwelle. Mhm. Wird das aufgehoben, dann sinkt das und dann wird mit den Tieren noch anders umgegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das zeigt Schweden, das zeigt Frankreich, das hat Spanien gezeigt, dass noch bejagt wurde. Spanien hat gerade die Bejagung eingestellt. Auch ein wichtiger Hinweis, was in anderen Ländern passiert. Also ich denke auch, da ist ziemlich viel Energie reingesteckt worden, um maximal zu schockieren. Es ist ja keine Serie, aber es hängen ja einige Fälle zusammen. Es wurde ja fast parallel der Torso einer toten Wölfin gefunden, der Kopf abgeschnitten war. Da hat man erst vermutet, ja, das ist vielleicht der Torso zu dem Kopf, aber das hat sich nicht rausgestellt. Aber die beiden hängen zusammen, es war Mutter und Tochter. Das heißt, die Mutter ist der Torso, das ist die Fee aus dem Ringala-Rudel. Okay. Und der Kopf ist eine Tochter von ihr. Das heißt, die Fälle hängen auch zusammen. Beide Tiere stammen aus einem Rudel. Und was für mich noch besonders interessant ist, die Mutter stammt aus dem Wendland. Das ist eine Fee, die hier in der Luzi, im Luzi-Rudel geboren wurde, die ich vielleicht sogar gefilmt, fotografiert habe in ihrer Jugend, als sie noch Welpe oder Jährling war. Mhm. Und die ist dann abgewandert, hat in Ringela ihr Territorium gefunden, den Rüden dazu, und hat dann da gelebt, aber sie hat eine Verbindung zum Wendland.
Und was natürlich jetzt für mich auch noch ganz, also es bleibt auch im Raum der Spekulation, bis man die Täter befragt, kann man das meistens nicht klären. Aber für mich ist da eine Symbolik nicht von der Hand zu weisen. Wir machen hier einen Podcast, der heißt Tiere reden nicht. Und jetzt haben wir einen Fall, in dem einem Wolf die Zunge rausgeschnitten wird. So, also dieses demonstrative, nicht nur verstummen lassen durchs Töten, sondern auch noch irgendwie die Zunge mit rausnehmen. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich konnte es nicht übersehen irgendwie.
Ja, das ist, ich habe es schon gesagt, da hat man sehr viel Energie reingestellt, sehr viel überlegt. Das ist ja sehr geplant, das ist ja keine Affekttat. Ne? Ich kille jetzt einen Wolf, weil er mich stört. und schmeiße ihn weg oder buddel ihn ein. Sondern es ist ja wirklich, es sind ja viele, ne? Das Naturschutzzentrum zu nehmen, den Tag zu wählen, auch noch ein Feiertag, Karfreitag, ist ja auch eine Symbolik, die nicht von der Hand zu weisen ist. Dann dieses, man weiß gar nicht, was mit dem Körper passiert ist. Möchte ich gar nicht wissen, wenn der Kopf schon so behandelt wurde. Und deswegen, da hat jemand wirklich sehr, sehr, sehr geplant gehandelt, um Statement abzugeben. Und das ist ja auch angekommen. Ne? Alle waren schockiert, alle waren entsetzt. Es wurde eine Belohnung ausgesetzt und alles Mögliche. Also der hat das erreicht, oder sie. Man weiß ja nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Hat erreicht, was geplant war. Und das, ja, das hat schockiert. Ne? Und deswegen auch dieser Zusammenhang mit dem Torso und mit dem Kopf. Man weiß nicht genau, wer das war, weil es... Mein Stand ist, dass die Ermittlungen bisher nichts erbracht haben. Keine eindeutigen Hinweise auf Täter oder Täterinnen. Und es gibt ja noch einen dritten Fall, das sind diese Müllsäcke im Mittellandkanal, ne? Die im Sommer dann passiert sind, wo in zwei Müllsäcken ein zerteilter Wolf gefunden wurde. Ne? Also es wurde...
Aber auch nicht die Feen, also auch nicht von den beiden weiblichen Wölfen, die wir schon kennen, wieder...
Nein, wieder ganz, ganz andere Geschichte, wieder ein anderer Fall. Auch ein Wolf getötet, erschossen, Kopf und Schwanz abgeschnitten, in einen Sack gesteckt und den Torso in einen anderen Sack gesteckt und im Mittellandkanal bei Sehende, bei Hannover reingeschmissen. Auch das wieder eine Tat, der sollte auch gefunden werden. Also man schmeißt nicht Müllsäcke ins Wasser, die werden ja gefunden, sondern man verbuddelt so ein Tier dann.
Auch diese Eskalation, dass man immer brutaler wird, und es ist ja so, das sagt sich so leicht, da liegt ein Wolfskopf, aber das sind ja riesige Tiere. So einen Kopf schneidest du nicht mal ab, sondern das ist schon, also das ist Arbeit. Und dann dieses Drapieren, um eine möglichst schockierende Auffindesituation zu kreieren. Jetzt ist mir was aufgefallen, als du darüber gesprochen hast. Und zwar hast du gesagt, man ist dann auch schockiert. Und du bist dadurch so ein bisschen aus dir rausgegangen. Aber du liebst diese Tiere ja. Du klärst über Wölfe auf. Was, wenn ich dich fragen darf, was macht es mit dir?
Naja, ich liebe die Tiere nicht. Das ist für mich ist das sachlicher.
Okay.
Also ich finde, es ist eine sehr spannende Tierart. Sie sind mir auch nah, weil ich sonst nicht so viel Zeit verwenden würde für den Schutz der Wölfe oder für ihre dafür zu arbeiten, dass sie bleiben können. Aber ich liebe die Tiere nicht. Das ist sozusagen, es gibt viele Tiere, die genauso spannend sind. Oder für mich ist der Wolf jetzt nicht das absolute Highlight-Tier, sondern es ist ein Tier, das es schwer hat bei uns. Das belastet ist durch eine 1000-jährige Geschichte, die wir gemeinsam haben. Und von daher bin ich den Wölfen auf eine andere Art nah. Und der Schock bei mir war hauptsächlich, dass ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass in Deutschland jemand sowas macht. Wirklich. Ich habe es vorhin schon beschrieben, das habe ich eher in andere Regionen geschoben, weil es da bekannt ist und üblich ist. Aber dass jemand hier bei uns, auch so relativ nah, sowas macht, demonstrativ, das hat mich wirklich sehr getroffen. So. Und natürlich dahinter noch was hat das Tier erleiden müssen? Ne? Es ist ja Tierschutz, spielt ja auch eine Rolle, und Tierleid. Und ich hoffe, er war gleich tot, so. Oder sie, das war ja ein Weibchen. Und das sind so Sachen, die bei mir dann passieren, wo ich dann auch ein Mitgefühl habe. Nicht, weil ich den Wolf liebe, sondern ich denke, das ist unnötig. Also warum tut man den Tieren das an? Das sind ja nicht nur Wölfe, das wird ja vielen Tieren jeden Tag was angetan. Auch streng artengeschützten Tieren. Ne? Also Biber werden erschlagen, Seeadler aus dem Horst geschossen. Also es ist ja nicht so, dass nur der Wolf der Betroffene ist bei Artenschutzvergehen. Es trifft ja andere Tiere auch. Nur der Wolf ist bei uns medial halt das Tier im Moment. Und deswegen gucken wir da mal hin. Man ist da angefasster auch, weil er so eine große Rolle in der Politik spielt, in den ganzen Diskussionen. Und deswegen, mein Haupt sozusagen Erschrecken war, dass das hier bei uns in Deutschland passiert, dass jemand so weit geht, so viel Energie aufwendet, um den maximalen Schock da zu erzeugen. Und ja, ich war auch geschockt, natürlich.
Wenn man jetzt speziell nochmal auf den Wolf schaut, woher kommt dieser Hass? Also ich habe natürlich solche Dinge wie Märchen, und der Wolf im Schafspelz wird ja verwendet, um zu zeigen, wie gefährlich jemand ist und wie schrecklich jemand ist, der sich nach außen hin vielleicht lieb zeigt oder so. Aber woher kommt dieser Hass jetzt gerade? Was hast du eine Idee?
Es ist schwer, weil Hass ja verschiedene Quellen haben kann. Es gibt ja meistens nicht so eine Geschichte. Meine Idee dabei ist, dass da viel mehr dranhängt als jetzt nur die Tierart Wolf. Da ist der Wolf nur Symbol oder Stellvertreter. Ich vermute, dass der Hass aus ganz anderen Quellen kommt, dass es vielleicht Leute sind, die merken, ihr Leben kommt ins Wanken oder es ist nicht mehr so einfach, so zu leben, wie man gelebt hat. Und da ist der Wolf ja ein Störfaktor. der bringt ja auf dem Lande viele Sachen durcheinander. Die Tierhaltung wird schwieriger, man muss den Schutz verbessern. Das hat man 150 Jahre nicht gebraucht, als er ausgerottet war. In der Jagd wird es schwieriger, weil der Wolf natürlich auch mitjagt. Das ändert das Verhalten der Beutetiere. Der Mensch möchte auch jagen und plötzlich ist da alles ganz anders. Der Wolf ist ein Mitjäger, der auch Auswirkungen hat. Und so, ich weiß noch, als am Anfang meiner Wolfsgeschichte, meiner Ausbildung auf einer Lausitz, habe ich mal einen Spruch gesehen an einer Scheune, an einer Feldscheune. Da stand rangesprüht, erst geht der Mensch, dann kommt der Wolf. Und das hat mich sehr lange beschäftigt, weil da steckt für mich ganz viel drin. Von Frust, von Irritationen, von wirtschaftlichen Niedergang. Das heißt, da in der Lausitz waren Arbeitsplätze in Gefahr, viel Abwanderung nach der Wende und die Menschen haben sich verlassen gefühlt. Um uns kümmert sich keiner und jetzt sollen wir auch noch den Wolf aushalten und dulden. Und das ist, glaube ich, eine der Quellen. Ihr habt mir nichts zu sagen, wie ich zu leben habe. Ich will den Wolf nicht. Der Wolf gehört nicht in unsere Kulturlandschaft. Hör ich ganz oft. Der hat hier nichts mehr zu suchen. Der muss wieder weg. Und aus solchen Frustrationen, glaube ich, bildet sich dann dieser Hass heraus. Und dann muss man natürlich die Möglichkeit haben, man muss eine Waffe haben, man muss irgendwie auch das umsetzen können, wenn man so einen Frust hat oder da irgendwie auch rankommen. Und von daher denke ich, der Hass, den einige Menschen da haben, der speist sich aus vielen Quellen. Und da ist für mich das Geschichtliche, die Historie gar nicht mal, glaube ich, das Wichtigste, sondern es ist das aktuelle Leben, Erfahren.
Interessant.
Und dann kommt ein Faktor dazu, der stört und der mein Leben beeinträchtigt. Ne? Es gibt ja oft so, ihr Balkonbiologen in der Stadt, was wollt ihr eigentlich?
Ja.
Ihr wollt, dass wir mit dem Wolf leben. Das wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen nicht mit dem Wolf leben. Da steckt für mich so die Quelle solcher Ausbrüche auch drin. Und da muss man natürlich von der Persönlichkeit auch noch jemand sein, der sowas macht.
Mhm.
Viele träumen vielleicht davon und ballen die Faust in der Tasche, machen es aber nicht. Einmal, weil es bestraft werden kann, wenn man es nachgewiesen wird. Und sie machen es als Typ, als Mensch nicht, dass sie sozusagen so demonstrativ vorgehen oder auch ein Tier töten als Demonstrationsobjekt. Ich glaube, da wird vielleicht ein Psychologe noch ganz andere Sachen finden. Aber meine Erfahrung jetzt aus fast 24 Jahren Wolfsarbeit, sehr viel Frust und vielleicht auch Aggression kommt aus diesen, ich kann nichts machen, die da oben bestimmen mein Leben, das kennen wir ja auch aus anderen Sachen. Und ich soll mich jetzt ändern, will ich nicht, will ich einfach nicht.
Tatsächlich ist es eine sehr aufgeheizte Situation ja gerade auch.
Und
da ist vielleicht auch, was du am Anfang gesagt hast, was wir natürlich nicht vergessen dürfen in der Situation mit dem Wolfskopf, ist es der Nabu, so um es hinzulegen. Und es ist ja so dieses Ziel, also da steckt ja ganz viel mit drin, so. Ich glaube, da könnt ihr schützen, aber also wenn es mir schlecht geht oder mir nicht so gut geht oder bei mir läuft es gerade nicht und jetzt muss ich mit anschauen, wie der Wolf geschützt wird. So. Also da sind Ressourcen da gibt es Mühe dafür. Ich glaube, das kann tatsächlich wenn man nach dem Motiv sucht, eins der Motive sein.
Ne? Ja, es wird ja oft verglichen, ihr gebt so viel Geld für den Wolf aus und wir haben keine Kindergärten und Straßen. Ne? Ja, es kommt ja immer dieses Aufrechnen dann, warum seid ihr so blöd und steckt so viel Geld in den Artenschutz? So, das ist ja auch ein Argument. Und dann gerade der Wolf, den wir sowieso nicht brauchen. Also da wird ja sehr viel suggeriert an sozusagen auch abschätzigen Äußerungen zu dem Verhalten der Politik. Ne? Wie kann man nur für sowas Geld ausgeben? Und wir leiden unter ganz anderen Dingen. Ihr vergisst die Wichtigkeit anderer Themen gar nicht und dieser blöde Wolf, der ist so, ne, ist so wichtig. Und dann zeigen wir gerade dem Nabu mal, wie es geht, weil der Nabu war ja der Verband, der sehr früh sich den Wolf eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob die Kampagne Willkommen Wolf noch präsent ist. Da hat der Nabu ja sehr stark für die Akzeptanz gekämpft und deswegen steht er auch da im Fokus. Und dieser Nabu-Standort wurde bewusst ausgewählt, ne? Um dem Nabu sozusagen auch zu zeigen, hier sind eure Grenzen, ihr könnt uns gar nichts sozusagen auch. Und wir regeln das selber und wir machen das. Und dem Nabu wurde ja auch vorgeworfen, er hätte die Wölfe ausgesetzt. Das war am Anfang ja ein Riesenthema. Ne? Wie ist der Wolf nach Deutschland gekommen? Das geht ja gar nicht.
Ja.
Also, dass auf eigenen Pfoten eingewandert sind, wurde ja lange negiert aus bestimmten Kreisen. Und da wurde der Nabu natürlich dann Verein ausgeguckt, der natürlich was davon hat. Sie haben Spenden mit dem Wolf generiert, sie haben da Arbeit reingesteckt, haben Kampagnen gefahren und da war natürlich klar, es kann nur der Nabu gewesen sein, der den Wolf hierher geschleppt hat.
Du, aber Kenny, das weiß man doch, dass Leute, die ehrenamtlich Tierschutz machen, dass die alle sich die Taschen da richtig voll machen damit.
Ja.
Also da bist du ja, du fährst ja jetzt auch dann mit dem Rolls Royce weiter zur nächsten Wolfswanderung.
Nee, es ist ja auch die Anfeindung, die mir passiert, ne? Dass ich mit dem Thema Wolf in das Hotel mir eine goldene Nase verdiene. Und dabei wird gar nicht gesehen, dass sozusagen das, was das Hotel vielleicht über den Wolf einnimmt, gering ist zu dem, was ich an ehrenamtlicher Arbeit in die Wolfsarbeit stecke und welche Aufklärung ich schaffe. Also ich habe neulich mal überlegt, ich mache ja Wolfstouren auch mit Leuten aus der Region, unseren Gästen, ist immer eine Mischung. Mhm. Und ich habe inzwischen 15.000 Menschen zum Thema Wolf geführt, zum Thema Wildtierwolf. Mhm. So. Und das ist ein Effekt, ja, das hat mit dem Hotel nicht so viel zu tun, sondern das mache ich, weil ich das einfach möchte. Ich will, dass der Wolf als Wildtier bekannt wird. Aber da gibt es immer einen Shitstorm und alles Mögliche. Und ich bin halt der mit dem Wolf sich ein gutes Leben macht und da an ihm verdient. Ohne nachzufragen, was bleibt da überhaupt übrig, wenn man mit dem Wolf arbeitet und Aufklärungsarbeit betreibt.
Ne? Ich glaube, du wärst der Erste, der mit Tierschutz reich wird.
Ja. Also, ja. Vielleicht habe ich es ja geschafft.
Vielleicht hast du ja deinen Schlüssel gefunden. Nee, ist natürlich. Ja. Ich hatte meine ganzen Fragen, hast du eigentlich zwischenrein schon alle beantwortet, weil eine Frage war auch, du machst es jetzt so viele Jahre schon, ob du einen Anstieg gemerkt hast in der Brutalität oder in der Feindseligkeit, die dir eben aus den gegnerischen Stimmen oder aus dem gegnerischen Camp sozusagen da entgegenschlägt?
Ach, das ist immer wieder mal. Also was ich merke ist, das war das Jahr 2023 mit der Brutalität dieser Wolfstötung. Mhm. Das hat zugenommen. Zum Glück hat sich es nicht so fortgesetzt, zumindest nicht öffentlich. Ich weiß nicht, was natürlich dann unter dem Deckel passiert. Aber wenn man sieht, dass jeder 10. Wolf in Deutschland illegal getötet wurde, der gefunden wurde, was offiziell ist, ist das schon eine hohe Rate. Was da sozusagen, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Alle, die sich damit beschäftigen, wissen, es wird viel mehr illegal getötet und kommt natürlich nicht raus, weil die meisten Tötungen so ablaufen. Man schießt einen Wolf, verbuddelt ihn und man gibt damit nicht an und es ist Ruhe. So, diese öffentlichen Ablegungen, wir hatten hier bei uns im Landkreis auch eine öffentliche Ablegung an der Bundesstraße, der sollte auch gefunden werden. Es werden ja auch Wölfe auf die Straße gelegt, die geschossen wurden, dass sie nochmal überfahren werden, damit man nicht gleich merkt, was passiert ist. Also auch, da gibt es ja auch so verschiedene Varianten. Und ich habe insgesamt 3 tote Wölfe bisher einsammeln müssen, 1 Verkehrsunfall und 2 illegale Tötungen. Und der für mich heftigste Fall ist im letzten Jahr passiert, da habe ich neues Rudel dokumentiert und entdeckt, südlich von unserem Gelände hier. Und da wurde die junge Fee gleich weggeschossen. Also das war eine Tochter aus dem Görderrudel, in dem ich hier das Monitoring mache. Und die Fee hat einen Bauchschuss gehabt, musste ich einsammeln. Und auch bis heute ist da nichts rausgekommen. Und am nächsten Tag habe ich die Welpen entdeckt dazu.
Ach.
Also das war, ich habe quasi den Rudelnachweis über das tote Muttertier gemacht, einen Tag vorher. Und am nächsten, weil sie noch Gesäuge hatte, und am nächsten Tag habe ich dann 6 Welpen festgestellt auf einer Wildkamera in der Nähe. Und dann ist das Rudel erst bekannt geworden. Und aber gleich mit so einem Todesfall gestartet. Und der Rüde zusammen mit einem Jährling hat es geschafft, die Welpen dann aufzuziehen.
Ah, das war die nächste Frage gewesen. Oh Gott. Ja.
Aber 4 insgesamt hat er aufgezogen. Das kann auch funktionieren, das muss aber nicht funktionieren, ne? Weil es war im Juli, die Welpen waren durch, sie wurden nicht mehr gesäugt. Das heißt, sie konnten sie mit Fleisch großziehen, mussten nicht keine Milch mehr haben. Von daher war das noch günstig, so blöd der Fall war, dass die Fee halt nicht früher geschossen wurde, wenn die Welpen eingegangen. Ne? Aber das sind so Fälle, wo man auch merkt, dann, ja, was treibt die Leute? Das Rudel war im Jahr davor wahrscheinlich auch schon da, aber noch nicht dokumentiert, sonst wäre kein Jährling dabei gewesen. Aber das sind dann so Momente, wo ich auch denke, ja, was treibt Menschen dann da so einzugreifen und einfach, das ist ja bei der Fee, wo der Rumpf gefunden wurde aus dem Bringerrudel, die ist ja auch wahrscheinlich schon verpaart gewesen, hatte kleine Wölfe in ihrem Bauch und da hat man auch die Reproduktion verhindert. Ne? Das ist ja sozusagen in dem Jahr, als ein Ringer lag, keine Welpen gegeben, weil die Mutterfee vor der Geburt der Welpen getötet wurde und da am Parkplatz abgelegt wurde. Ne? Das sind dann auch so Sachen, da kommt man ins Grübeln, aber auch, was ja immer wieder die Frust für uns ist, die im Wolfsmanagement arbeiten, dass es so wenig Ermittlungsergebnisse gibt. Ne? Es kommen Fälle ans Licht, das sind nur wenige von dem, was wirklich passiert, da bin ich mir sicher. Aber auch die gefunden werden, weil die Wölfe dann nicht gleich tot umgefallen sind, sondern auch weggelaufen sind, das sind eigentlich nur die wir finden. Mhm. Das heißt, wir finden ja nicht den Wolf, der im Schuss fällt, der ist ja dann sozusagen lokal da, wo er getötet wurde und wird dann behandelt, eingegraben oder sowas wie mit dem Kopfabschneiden gemacht. Aber wenn ein Wolf angeschossen wird und er flüchtet noch, das sind eher die Toten, die wir finden, wenn sie nicht öffentlich abgelegt werden. Und die anderen finden wir ja gar nicht. Und auch bei der Fee war es ja so mit Bauchschuss, die ist elendig verreckt. Die hat noch lange gelebt, bis sie gestorben ist. Und es gibt ja sogar Aufforderungen, schießt den Wölfen in den Bauch, dann laufen sie bei euch noch weg und sie sterben nicht so nah. Die Geschichten gibt es ja auch in bestimmten Foren.
Da würde mich jetzt, wenn das ist ja, das spricht ja doch auf einen auf einen kleineren Täterkreis. Das ist jetzt nicht jemand, der überhaupt, also wie du es schon gesagt hast, man braucht eine Waffe. Damit geht es schon los.
Es gibt sehr viele Waffen in Deutschland. Und dann muss man immer aufpassen, ist ja auch ein Jäger im Verdacht, denn das gemacht zu haben oder eine Jägerin. Es gibt legale und illegale Waffen. Mhm. Es gibt auch Leute, die sind bewaffnet und wildern zum Beispiel auch und würden auch einen Wolf wildern, obwohl sie gar nicht berechtigt sind, eine Waffe zu führen. Da muss man mal aufpassen. Ne? Wir sind immer so schnell mit unserem, dass wir sagen, es kann nur ein Jäger gewesen sein. So. Mhm. Mag auch so sein, aber man muss da vorsichtig sein. Wir haben wenig Fälle, die wirklich aufgeklärt wurden. Mhm. Da waren es oft Jagdausübende, die dann festgestellt wurden. Aber man kann es nicht pauschalisieren. Da bin ich auch.
Was für mich eben dafür spricht, ist zum Beispiel, wenn du sowas sagst wie, dass gezielt Fellen geschossen werden, am besten noch welche, die vielleicht trächtig sind oder gerade säugen. Das ist ja was, was ein Laie gar nicht leisten kann. Der erkennt es gar nicht, der sieht es ja gar nicht. Also ich weiß, was du hast natürlich recht, es ist nicht in Ordnung zu pauschalisieren. Mhm. Nichtsdestotrotz deutet es eben auf Leute hin, die zumindest im Besitz einer Waffe sind, die schießen können, die
müssen sie
auch regelmäßig praktizieren, sonst trifft man nicht. Und dann ja auch noch auch noch vor Ort sein müssen, ist ja auch noch was. Das macht ja auch nicht jeder. Also ich war noch, ne, seit ich jetzt, ich war die letzten Jahre nicht nachts im Wald. Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, wenn ich jetzt hier im Influencer spreche, aus dieser Community? Weil es sind ja nicht alle. Sonst würden wir eine ganz andere Situation, dann wäre es nicht einer von 10, sondern wären die Wölfe schon weg, wenn es alle machen würden.
Dann hätten die Wölfe keine Chance. Genau. Also wenn wir anfangs sich viele einig gewesen wären und damals in der Lausitz alles weggeballert hätten, dann hätten wir keine Wölfe in Deutschland. Genau. So. Man muss immer sehen, das Gros der Leute, die da draußen jagdlich aktiv ist, macht es nicht. Mhm. Sonst hätten wir keine Wölfe. Mhm. Das ist ganz eindeutig. Ne? Das, was passiert, diese illegalen Abschüsse passieren, die verlangsamen die Ausbreitung der Wölfe, aber sie verhindern sie nicht. Mhm. Das können wir ganz klar sagen. Das heißt, wir haben immer noch jedes Jahr neue Rudel in Deutschland. Es geht zwar langsamer, als die Wölfe vielleicht könnten, weil eben viele verkehrstote Wölfe da sind. Sie sterben an Krankheiten. Wölfe töten Wölfe, wenn ein Gebiet besetzt ist mit den Territorien. Dann gibt es innerartliche Tötungen. Dann die illegalen Abschüsse. Es gibt also viele Faktoren, warum Wölfe zu Tode kommen. Mhm. Da ist ja der illegale Abschuss nur ein Teil. Mhm. Und von daher muss man gucken, also für mich die Forderung wäre halt vor allem von der Strafverfolgung her aktiver zu werden. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir kaum Fachbehörden haben, die Artenschutz, Naturschutzvergehen verfolgen. Das wird immer irgendwo einer Staatsanwaltschaft zugeschoben, was er machen muss. Mhm. Das hatte ich auch bei einem Fall hier bei uns, da wurde ein Jährling aus der Göhrde hier geschossen. Ich habe mit dem Staatsanwalt auch diskutiert, der gesagt hat, Herr Kenner, kommen Sie zu mir und gucken in meinem Büro, was ich auf dem Schreibtisch habe. Mord, Vergewaltigung, schwerer Raub, alles Mögliche. Und dann kommen Sie mit Ihrem Wolf. Mhm. Also bitte. Zu wenig Mittel, zu wenig Personal. Das heißt, es muss politisch darin gearbeitet werden, dass Artenschutzvergehen ernst genommen werden. Und wenn man eine Tat mit 5 Jahren Gefängnis bedroht als Höchststrafe, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Dann ist das eine Straftat, die mit ziemlich hohen Konsequenzen bedroht wird. Und wenn man da nicht das ahndet und keinen Ermittlungsdruck aufbaut und auch mal ermittelt, gibt es einen rechtsfreien Raum. Und das finde ich gefährlich. Also es gibt dann plötzlich einen rechtsfreien Raum, in dem die Täter und Täterinnen denken, ach, mir passiert ja nichts, weil der Druck gar nicht da ist, weil es keine Fachleute gibt. Und das ist meine größte Forderung. Also, dass wir in den Bundesländern Fachstaatsanwaltschaften etablieren, die im Bereich, nicht nur für den Wolf, der ist der Wolf ja nur ein Teil, sondern im Bereich Umweltvergehen und Artenschutzvergehen, das betrifft ja alle geschützten Arten, Fachleute haben. Ich glaube, Sachsen hat das gerade. Die haben so eine Ermittlungseinheit geschaffen. Noch ein anderes Bundesland. Aber oft ist es so, dass sowas eingerichtet wird und bei der nächsten Wahl ist es wieder abgeschafft, weil politische Verhältnisse sich verändern. Man möchte das dann nicht mehr. Das haben wir auch schon zweimal gehabt. NRW hat das gehabt und Sachsen hat das auch schon mal gehabt. Das heißt, das ist, glaube ich, der Hebel, den man benutzen muss, um wieder Rechtssicherheit herzustellen. Also ich fühle mich ja veräppelt und verarscht sozusagen, dass da nicht ermittelt wird oder mit so geringem, es wird ja nicht ermittelt, das stimmt ja nicht, sondern mit so geringem Druck und auch ist eine, man ermittelt ein Milieu, das sehr dicht hält. Und das wäre meine zweite Forderung. Mhm. Das Milieu der jagenden Menschen in Deutschland müsste mal jemand sozusagen benennen. Es wird Taten geben, die Mitwisser haben.
Ja.
Und da wird einfach dicht gehalten. Und da appelliere ich wirklich an die was wissen und die sozusagen da Zugang haben, das doch öffentlich zu machen, weil es beschädigt ja die gesamte Jägerschaft.
Ja.
Es fällt ja auf sie zurück. Und je mehr das passiert, je brutaler das wird, umso mehr fällt es ja auf die jagenden Menschen zurück. Mhm. Und die müssten ja ein eigenes Interesse haben, eigentlich zu sagen, das wollen wir nicht. Also die Leute haben nichts mit uns zu tun, die schließen wir aus oder die Die zeigen mir auch an, weil wir es mitbekommen haben. Und das passiert so gut wie gar nicht. Und das sind so die beiden Sachen, die mich da bewegen. Also einmal Hinweise aus den Kreisen, mit denen die Täter, Täterinnen vielleicht Kontakt haben. Und Staatsanwaltschaften, die professionell ermitteln können, weil sie die Mittel und die Menschen dafür haben. Das sind die Sachen, daran hapert.
Du hast da genau alles richtig benannt. Also es kann gar nicht vernünftig gegen eine bestimmte Form der Kriminalität vorgegangen werden, wenn es nicht Polizisten und Staatsanwälte gibt, die dafür spezialisiert sind, die dafür abgestellt sind, die die Zeit bekommen, die die Stunden haben, die vielleicht sogar eine Fachstelle haben, in der nur das gemacht wird, damit die Fälle alle gesammelt werden. Wir haben bei den Recherchen für diese Podcast-Reihe gemerkt, ja, dass ganz oft die Fälle schon zu den Akten gelegt waren, dass man die da gar nicht mehr wusste und dann wirklich suchen musste, obwohl keine Täter gefunden waren. Also die Dinge werden wirklich auf die lange Bank geschoben. Da möchte ich zu dem, was du gesagt hast, noch ergänzen. Ja, viel Arbeit haben viele Menschen, haben viel Arbeit, aber man kann deswegen manche Sachen nicht einfach nicht machen. Also ne, wir haben alle Stress in unseren Jobs, das heißt jetzt nicht, dass ich einen Teil dann einfach nicht machen kann. Das ist so eine Ausrede, die man dann gerne mal hört aus Justizkreisen, die aber einfach nicht gelten darf. Dann müssen die Stellen geschaffen werden, dann muss Platz gemacht werden.
Ja, es muss politischer Druck aufgebaut werden. Es ist eine politische Entscheidung, wie viele Staatsanwaltschaften ich habe, wie ich sie ausstatte. Das machen ja die Staatsanwaltschaften nicht. Die fordern es ja. Also ich kenne das ja auch. Ne? Ich habe ja viele Gespräche geführt. Sie wollen es ja. Sie fordern es ja auch, aber sie bekommen das dann nicht, weil es politisch entschieden wird, wie viele Polizisten wir haben, wie viele Staatsanwälte wir haben. Ne? Das ist sozusagen das, was ja politisch entschieden wird aufgrund der Haushaltsmittel, die man so oder so einsetzt. Und da können wir sozusagen auch nur politisch dran arbeiten, indem wir halt mehr Verhältnisse schaffen, die da mehr bereit sind zu tun.
Jetzt spiele ich da mal den Advocatus Diaboli und sag einfach mal, ja, aber warum denn? Warum soll mich denn der Wolf überhaupt interessieren? Jetzt, wir haben so viele Probleme. Und was ist denn? Warum? Warum interessiert der Wolf? Was kümmert es? Weil eine Sache ist ja, wenn wir mit dem Ermittlungsdruck, den wir jetzt bei einer menschlichen Leiche angewendet hätten, dann hätten wir diesen Täter. Weil DNA-Spuren, man könnte, es wird... Wenn der Ermittlungsdruck hoch genug wäre, würde man diese Täter kriegen können. Jetzt ist die Frage, warum? Warum soll der Wolf uns wichtig sein?
Ja, weil er auch ein Symbol ist, wie wir mit Natur und Naturschutz umgehen. Also der Wolf ist in vielen Fällen jetzt Symbol, ne? Also in politischen Fragen, im Artenschutz, Naturschutz ist er das Tier, das zurückgekommen ist auf eigenen Pfoten, als Symbol, dass es auch mal anders laufen kann. Wir verlieren jeden Tag ja Arten, die still und stumm verschwinden. Keiner kümmert sich drum. Und das ist ja auch ein Vorwurf an sozusagen den Artenschutz, an die Politik, dass der Wolf jetzt so eine große Rolle spielt. So viel Geld wird für den Wolf ausgegeben. Muss das denn sein? Ja, weil der Wolf berührt und bewegt. Wenn ich über den Goldhamster spreche, der da überfahren wurde, das interessiert doch keinen. Und von daher ist der Wolf auch ein Symbol, das genutzt werden kann, um darauf hinzuweisen, dass im Artenschutz einiges im Argen liegt, dass im Naturschutz nicht alles klappt. Und das sollte man auch nutzen. Weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt niemanden, den der Wolf ganz unberührt lässt. Wir haben eine tausendjährige Geschichte mit dem Wolf. Menschen waren Jäger, Wölfe waren Jäger, man hat gemeinsam gejagt, der Hund ist daraus entstanden. Wir haben 5 Millionen Hauswölfe in Deutschland, das sind die Hunde.
Ich habe zwei zu Hause.
Ja, wir haben Beziehung zu einem wolfsähnlichen Tier. Ja. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, Wölfe und Hunde sind eine Art, das sind nicht zwei Arten. Mhm. Die sind ganz eng zusammen, auch genetisch. Können sich auch verpaaren und fruchtbare Nachkommen produzieren. Das sind keine zwei Arten. Und deswegen haben fast alle Menschen irgendwie eine Beziehung dazu. Und deswegen, glaube ich, sind solche Fälle auch besonders wichtig, weil man sie nutzen kann für den gesamten Artenschutz, für den gesamten Naturschutz. Auch als Symbol. Man kann es auch positiv machen, ne? Nicht nur negativ. Warum macht ihr so viel für den Wolf? Das ist doch Blödsinn. Kümmert euch doch lieber um die Heuschrecke und sonst was. Nein, wir können den Wolf auch positiv nutzen und zu sagen, hier könnt ihr mal sehen, wie ihr mit einer Art umgegangen wird, weil sie eben so präsent ist und weil so viele Leute darauf achten oder lesen, was dazu gesagt wird. Das muss man positiv machen. Das ist auch mein Antrieb dabei, ne? Zu sagen, doch, es ist wichtig. Und weil der Wolf auch eine wichtige Rolle spielt im System, das wir draußen haben, im ökologischen System, da kann er ihm sehr viel klar machen, wie abhängig bestimmte Sachen sind. Das ist ja nicht nur eine Tier und eine Pflanze, sondern alles gehört ja zusammen. Es sind ja Lebensräume, die von vielen Sachen abhängig sind. Und das ist der Wolf ein wichtiger Faktor im System, weil er eben als Beutegreifer auch verändert und eingreift.
Gibt es noch was, wie man euch unterstützen kann, wie man sagen kann, hey, vielleicht Leute, die es drauf haben, die selber ehrenamtlich aktiv werden wollen, wo brennt es denn am meisten, was wird denn am meisten gebraucht vielleicht noch?
Ja, am meisten gebraucht wird ein anständiges Monitoring, denn alle Daten, die wir erheben im Feld draußen sozusagen, laufen ja zusammen nachher zu politischen Aussagen. Mhm. Und je genauer wir die Daten erheben, je besser wir die Datenlage kennen, umso besser kann man Politiker unterstützen, die nachher sozusagen damit arbeiten müssen, sei es bei der EU oder sei es auch im Alltag. Und das Monitoring ist zurzeit ziemlich löcherig. Mhm. Wir haben nicht genug Leute. Auch Niedersachsen hat zwar jetzt, wenn man hört, 100 VoiceberaterInnen. Das hört sich sehr viel an, aber nicht jeder kann alles machen. Ich habe den großen Vorteil, das Hotel im Rücken zu haben. Das heißt, weil wir im Hotel mit dem Wolf auch arbeiten, weil ich Voice-Führung mache, wir Voice-Wochen machen, kann ich mehr für den Wolf auch ehrenamtlich machen. Weil unser Team und meine Frau sagen, da du eben auch für das Hotel wölfisch arbeitest, hast du mehr Zeit fürs Monitoring, ne? Mhm. Geschichten. Ich produziere gerade einen Film über die Wölfe. Seit 6 Jahren filme ich die Wölfe hier, um die Rückkehr der Wölfe zu dokumentieren. Und im Film brauche ich ja auch Zeit, ne? Und Energie und Material. Und das produziert sozusagen auch Kosten für mich und fürs Hotel. Aber ich kriege vor allem die Zeit dafür. Und deswegen kann ich auch nicht fordern, dass alle Ehrenamtlichen Voice-Beraterinnen so arbeiten wie ich. Das geht gar nicht. Das geht nicht mehr. Weil die wirklich in ihrer Freizeit das machen müssen. Und von daher müssen wir eigentlich auch ein System schaffen von bezahlten Stellen, von Voice-Beauftragten. Mhm. Pro Landkreis zum Beispiel gibt es jemanden, der hat eine Stelle als Voice-Beauftragter und führt dann die Ehrenamtlichen. Mhm. Weil der ist vor Ort oder die ist vor Ort und kann dann sozusagen auch sehen, wer macht was, wer macht nichts, wer sollte lieber den Job lassen, weil er zu wenig kommt. Man muss pro Jahr schon eine bestimmte Anzahl von Genetikergebnissen haben, um die Lage in einem Rudel beurteilen zu können, in einem Territorium. Und das wäre meine Forderung sozusagen auch an die Politik, da einfach mehr Mittel bereitzustellen, damit wir ein Monitoring haben, aus dem man wirklich nachher auch politische Schlüsse ableiten kann, die mit Fakten unterlegt sind und nicht mit Gefühlen und mit Meinungen und Einschätzungen. Und das haben wir heute oft, dass die Fakten löchrig und dünn sind und man dann versucht, etwas zu konstruieren und daraus dann Handlungen abzuleiten. Und da appelliere ich wirklich an alle, da müssen wir ran, wir müssen das professionalisieren. Brandenburg macht das ziemlich gut, die haben Voice-Beauftragte und Ehrenamtliche. Das wäre für mich so das Vorbild für ein gutes Voice-Monitoring.
Kenny, vielen, vielen, vielen Dank für das Wissen, das du mit uns geteilt hast, für die Insights, die du uns gegeben hast, aber noch mehr für deinen ehrenamtlichen Einsatz.
Danke.
Ohne Menschen, die ehrenamtlich, und das nochmal, der verdient sich keine goldene Nase damit, sondern das kostet Zeit, das kostet in dem Fall dann auch Geld und es kostet noch was anderes, nämlich Energie. Und davon hat kein Mensch unendlich. Und dass du deine Energie in den Dienst dieser Tiere stellst, dafür bin ich dir sehr dankbar. Danke, dass du den Tieren heute hier deine Stimme gegeben hast.
Das habe ich gerne gemacht. Ich bedanke mich auch für das tolle Gespräch.
Wow, Kenny ist ein beeindruckender Mann und ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich Menschen treffe, die ehrenamtlich solche Arbeit betreiben, solche Jobs machen, sich für solche Themen einsetzen, vor denen wir uns, und dann nehme ich mich nicht aus, am liebsten drücken würden. Ich habe super viel gelernt. Voice-Berater, obwohl es 100 gibt, reicht die Zahl nicht aus. Es ist vielleicht was, was ich für mich selber, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen älter bin, ist es was vielleicht, was ich mir vorstellen könnte? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert. So verpasst ihr keine neue Folge und könnt dem Thema zu etwas mehr Sichtbarkeit verhelfen. Zum Abschluss würde ich von euch gerne wissen, ob ihr härtere Strafverfolgung im Bereich Wildtierkriminalität befürworten würdet. Mir passiert da offen gesagt viel zu wenig. Schreibt es mir in die Kommentare, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Habt ihr Hinweise zum Thema Wildtierverbrechen, dann meldet euch bitte beim WWF Deutschland über die Website wildlifecrime.info. Alles klein und zusammen. Auch diesen Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Silent Victims, Tiere reden nicht, ein WWF True Crime Podcast, ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den WWF Deutschland. Redaktionelle Leitung und Schnitt, Katharina Kern. Produktion und Sounddesign, Milan Fei. Konzept, Ellen Schulte. Nach einer Idee und fachlichen Expertise von Leonie Weltgen und Samantha Luck vom WWF. Redaktionelle Mitarbeit vom WWF, Eileen Wegner.